Birdlife-Gezwitscher, der Vogelpodcast von Birdlife Österreich.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Birdlife-Gezwitscher, dem Vogelpodcast von Birdlife Österreich. Heute ist der 20. März, also astronomischer Frühlingsbeginn. Das heißt, dass das Vogelkonzert immer vielfältiger wird. Umso mehr Fokus sollten wir in der nächsten Zeit auf unser Vogelstimmentraining setzen. Bevor wir uns euren Fragen widmen, übrigens danke an alle, die uns welche geschickt haben und uns eben neue Arten und ihre Gesänge vornehmen, müssen wir wohl das Vogelstimmenquiz von der letzten Folge noch auflösen. Dazu begrüße ich jetzt wieder meinen Kollegen Bernhard Pazes. Danke, dass du auch in dieser Folge wieder dabei bist.
Voll gern. Hallo Lisa.
Bernhard, bist du bereit, uns die Lösungen zu geben?
Ich bin voll bereit. Ja, die erste Stimme, die wir gehört haben, war der Gesang einer Amsel. Wahrscheinlich haben das die meisten in den letzten Tagen auch schon mal gehört. Irgendwo rund ums Zuhause in einem Park oder so. Eine sehr häufige Vogelart in Österreich. Ein sehr, ja, schön langgezogener und, ja, die meisten Menschen empfinden ihn als sehr wohlklingenden Gesang. Und wir kommen später in dieser Folge auch nochmal drauf zurück und vor allem auch auf die Verwandten innerhalb der Drosseln, wo die Amsel dazugehört, wo zumindest eine Art gar nicht so unähnlich singt. Aber da kommen wir dann gleich nochmal drauf zurück.
Also dranbleiben lohnt sich wie immer. Spielen wir mal die zweite Stimme ab.
Ja, da haben wir jetzt ein flüssiges, irres Gelächter gehört und eigentlich brauche ich dazu ja jetzt gar nichts mehr sagen, weil ihr seid ja alle schon top informiert von der letzten Folge. Das war der lachende Grünspecht, der stimmhafte Gesang vom Grünspecht, der eben sehr flüssig durchläuft, ohne diesen zögerlichen Anfang vom Schwarzspecht und gegen Ende hin auch nicht merklich langsamer und viel tiefer in der Tonhöhe wird, was beim Grauspecht der Fall wäre. Und außerdem klingt da eben wirklich sehr lachend, der Gesang, und nicht so pfeifend wie der Grauspecht.
Danke dir. Kommen wir zur dritten Stimme, eine Vogelart, die wir vielleicht uns heute auch noch vornehmen.
Ja, genau, das war das Rotkehlchen. Da gab es ja auch schon eine extrige Folge im Rahmen dieses Podcasts dazu, weil eine ganz liebe Kollegin von uns ja das Rotkehlchen zu ihrem Lieblingsvogel auserkoren hat. Und von dem her musste das Rotkehlchen natürlich auch hier ins Stimmenrätsel hinein, zumal das Rotkehlchen eine sehr häufige Vogelart ist, die aber sehr oft auch von leicht fortgeschrittenen VogelkundlerInnen nicht so gut erkannt wird. Und von dem her würde ich sagen, starten wir doch gleich mit dem Rotkehlchen in den Hauptteil dieser Folge, oder?
Können wir gern machen, oder wir ziehen noch die Fragen vor, die wir eben von der Community bekommen haben.
Ach so, na dann machen wir zuerst die Fragen und dann kommt endlich das Rotkehlchen.
Machen wir es so. Die erste Frage, die wir bekommen haben, hat gelautet: Was ist eigentlich ein Sonagramm? Und ja, da haben wir wohl bei der letzten Folge einen Begriff reingeschmissen in den Podcast, ohne ihn zu erklären. Bernie, vielleicht magst du das nachholen.
Ja, das Sonagramm, das ist eine Möglichkeit, ein Geräusch als Bild darzustellen, was extrem hilfreich ist zum Vogelstimmenlernen, weil wir Menschen die meisten von uns sehr optisch orientierte Wesen sind und wir uns oft auch Bilder, Diagramme, grafische Darstellungen besser merken können als ein Geräusch oder eine Vogelstimme zum Beispiel. Und das ist eben eine Möglichkeit, ein Geräusch oder eine Vogelstimme bildhaft darzustellen. Wie funktioniert das? Es ist ein Diagramm, wo auf der X-Achse die Zeit und auf der Y-Achse die Frequenz von diesem Schallereignis aufgetragen wird. Und die entsprechend dargestellten Laute werden dann eingefärbt. Und zwar erhalten die Frequenzbereiche, die besonders laut sind, eine kräftigere Farbe als die leiseren. Die Lautstärke wird also über die Farbgebung als sozusagen dritte Variable in diese Darstellung hineingepackt. Genau. Und so hat man dann sozusagen zu dem Geräusch, was man hört, ein Bild, was man sich gleichzeitig anschauen kann. Und da würde ich auch gleich empfehlen, wenn man Vogelstimmen lernt und die Möglichkeit hat, mit Ressourcen zu arbeiten, wo man beim Abspielen einer Vogelstimme gleich das Sonagramm sieht und ein Marker drüber läuft über dieses Sonagramm, dass man wirklich mitschauen kann, dann hat man eben den akustischen Höreindruck gleichzeitig mit dem optischen Eindruck, wie das am Sonagramm ausschaut. Und mir zumindest hat es extrem geholfen, Stimmen zu lernen, vor allem auch, wenn es dann um die Rufe geht, die nicht so komplex sind wie die Gesänge und wo man auf feinere Nuancen achten muss. Und man sieht dann einfach, ah, das fällt in der Tonhöhe ab, ah, da ist ein kleines Päuschen und dann geht's höher weiter. Man sieht es einfach und dann kann man sich's besser merken, meiner Meinung nach zumindest. Und ja, nur als Beispiel, wir haben ja auch eine App von BirdLife Österreich, da gibt's auch, wenn man die Vogelstimmen abspielt, läuft immer gleich das Sonagramm mit. Oder auch bei der Merlin-App, auch da, wenn man die Vögel erkundet und ihre Audios anhört, auch da läuft immer sofort das Sonagramm mit, was ich extrem cool finde. Man kann aber auch bei sich selbst am Computer mit Gratis-Softwares zu jeder Vogelstimmenaufnahme, die man von irgendeiner CD oder woher auch immer hat, ein Sonagramm ganz leicht erstellen mit diversen Programmen, zum Beispiel mit Audacity oder der Lite-Version von Raven, die ist auch gratis, da kann man das auch ganz leicht machen. Also prinzipiell geht das mit jeder Datei, die man auf irgendeinem Datenträger vorliegen hat. Und natürlich auch mit den Stimmen, die man von Xenocanto sich runterladen kann.
Vielleicht zur Ergänzung, unsere Vogel-App heißt Vögel in Österreich. Ich verlinke dann auch den Link zum App-Store quasi in der Beschreibung von diesem Podcast. Die nächste Frage ist eine, die was vielleicht ein bisschen schneller zu beantworten ist, und zwar, wie laut ist der lauteste heimische Singvogel?
Ja, die Antwort geht schnell, aber das Suchen ging gar nicht so schnell nach der Antwort. Es gibt nämlich nicht so viele Studien, die tatsächlich die Lautstärke von Vogelstimmen gemessen haben. Was ich gefunden habe, ist, dass wahrscheinlich die Singdrossel der lauteste heimische Singvogel ist. Die schafft auf jeden Fall gute 100 Dezibel. Das schafft übrigens auch die Rohrdommel, die ist aber kein Singvogel. Und wenn man die Größe mit in Betracht zieht, dann ist der Zaunkönig extrem laut, weil der ist super klein, singt aber fast so laut wie die Singdrossel. Nicht ganz, aber fast. Und von dem her, wenn man sozusagen die Körpergröße mit in Betracht zieht, dann ist vielleicht der Zaunkönig der Gesangskönig.
Total spannend auch, weil die Rohrdommel ja eigentlich total der riesige Vogel ist und dann irgendwie gleich laut wie die Singdrossel. Also das ist ein Fakt, den werde ich mir auf jeden Fall merken. Die nächste Frage war, wie lernt man am besten, Vogelstimmen zu unterscheiden?
Ja, da gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze und vor allem lernen Menschen unterschiedlich. Das heißt, ich kann euch nur empfehlen, verschiedene Dinge auszuprobieren. Ich liebe es, genau jetzt zu dieser Jahreszeit Vogelstimmen-Exkursionen zu machen. Es sind zwar viele Arten noch nicht da, aber die, die da sind, kann man relativ gut beobachten und ihnen vor allem gut beim Singen zuschauen, weil die Belaubung der Gehölze noch nicht komplett draußen ist und daher die singenden Vögel relativ gut beobachtet werden können und eben wirklich auch beim Singen beobachtet werden können. Das heißt also, man kann ihnen beim Singen zuschauen und das kann extrem hilfreich sein, wenn man eben sozusagen die Gesamtperformance vom Vogel sieht, nicht nur den akustischen Eindruck, sondern wieder einen optischen dazu hat, wie verhält sich der Vogel währenddessen, wie sitzt er auf seiner Singwarte, wie bewegt sich sein Schnabel und so weiter. Das kann sehr hilfreich sein. Hilft allerdings natürlich nur für die Vogelarten, die schon zu einer Zeit singen, wo der Blattaustrieb noch nicht voll ausgeprägt ist. Es gibt ja auch Langstreckenzieher, die erst viel später zu uns kommen. Dann gibt es, wie schon angesprochen, zahlreiche Apps. Haben wir auch schon einige empfohlen in der letzten Folge und auch heute habe ich schon wieder welche angesprochen. Es gibt auch YouTube-Kanäle und es gibt diverse Websites mit Quizfunktionen. Da können wir vielleicht auch eine verlinken, zum Beispiel von der norwegischen Universität, diese Bird-ID-Website. Da kann man sogar Zertifikate erwerben, wenn man sich einer offiziellen Prüfung unterzieht. Dann gibt es die Möglichkeit für sich selbst, die Gesänge zu kategorisieren. Die sind besonders flötend, besonders hart, ratternd oder ganz fein, zart und hoch, trillernd. Klappernd, ja, solche Kategorien kann man für sich selbst definieren. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, unser Exkursionsprogramm und unser Kursprogramm zu nutzen. Viele präferieren diese Variante und sind immer ganz begeistert, wenn wir Vogelstimmen-Exkursionen anbieten und gehen gerne mit. Das freut uns natürlich auch extrem. Also natürlich kann man auch von anderen Menschen das lernen. Dann gibt es Merksprüche, die besonders charakteristische Tonfolgen oder so nachmachen. Da habe ich auch versucht, einige mitzubringen im Rahmen dieser Folge. Ja, dann kann man eben mit den Sonagrammen lernen, das haben wir schon angesprochen. Und man kann versuchen, die Vogelstimmen selbst nachzumachen, wie ich das in der letzten Folge, ansatzweise versucht habe. Und dann kann man natürlich auch ganz bewusst Vogelstimmen aufnehmen, wenn man draußen unterwegs ist, immer ein Aufnahmegerät mithaben. Es gibt ja heutzutage auch schon sehr gute Aufsteckmikrofone für Smartphone. Oder wenn der Vogel sehr ausgiebig singt und sich nicht stören lässt, kann man sogar manchmal einfach so mit dem Handy Aufnahmen zusammenbringen, wo man genug hört, dass das erfahrenere VogelkundlerInnen bestimmen können. Also auch das zahlt sich auf jeden Fall aus, immer was mitzuhaben, wo man was aufnehmen kann und wenn man was hört, was man gar nicht einordnen kann und den Vogel auch nicht findet, das ist dann vor allem im Mai und Juni auch oft der Fall, wenn die Blätter wirklich schon draußen sind und auch die Langstreckenzieher da sind, mit denen man vielleicht noch weniger vertraut ist, weil man sie nicht schon im frühen Frühling üben konnte, wo die Blätter noch nicht draußen waren. Ja, dann zahlt es sich immer aus, irgendwas mitzunehmen, wo man aufnehmen kann.
Ich habe zum Beispiel immer mein Handy mit und nehme auch immer alle Stimmen auf, die irgendwie, wo das Hintergrundgeräusch ist, nicht so arg ist, also wo man wirklich die Stimmen gut raushört. Und dann benenne ich sie quasi nach der Vogelart, wenn ich die Vogelart bestimmt habe, und dann höre ich sie halt immer wieder an. Und dann habe ich schon ein kleines Sammelsurium und manchmal nehme ich auch für diesen Podcast Stimmen von da rein. Also ja, es macht auf jeden Fall Spaß und wenn man dann so eine große Sammlung schon hat von mehr oder minder guten Aufnahmen, aber man kann halt wirklich gut üben und das dann jeden Frühling wiederholen und die Sammlung wird halt immer größer.
Ja, und man hat auch ein bisschen einen Bezug dazu, wenn man es selbst aufgenommen hat und es nicht von irgendwem anderen ist, wo man nicht dabei war.
Die nächste Frage, die noch kam, war, was eigentlich dieser einzelne hohe Pfeifton der Amseln bedeutet, die den eben manchmal machen.
Ah ja, genau, dieses Sie von der Amsel, das haben wir das letzte Mal eingespielt, aber nicht so gut erklärt, glaube ich. Das ist ein klassisches Beispiel für einen Luftfeindwarnruf, also etwa wenn ein Sperber um die Ecke geschossen kommt und die Amsel diesen entdeckt, dann macht sie den. Allerdings wird er auch in anderen Situationen eingesetzt, zum Beispiel, wenn eine Amsel sich sehr gestört fühlt oder es zu innerartlichen Auseinandersetzungen kommt. Also es ist nicht immer unbedingt ein vogelfressender Greifvogel gemeint mit diesem scharfen Sie von der Amsel. Genau. Vielleicht spielen wir ja das nochmal ein, dass alle wissen, worum es geht.
Und dann gibt es von der Amsel ja auch noch dieses, ich sage immer, Zeternde, also wenn quasi sich eine Amsel von Menschen gestört fühlt oder auch, glaube ich, von Artgenossen, es ist schon recht ähnlich. Dieses Schimpfen, ich finde das so süß, also das hört man ja immer wieder mal. Ja, also spannend, dass da wirklich für verschiedene Situationen wirklich verschiedene Lautäußerungen gibt. Das ist irgendwie gerade bei Vögeln, die man im Garten hat, dann auch recht gut zu beobachten. Da lernt man es wirklich. Vogelgezwitscher beruhigt viele Menschen. Gibt es auch Studien zu diesem Thema, war auch eine Frage.
Ja, sogar ganz schön viele. So viele, dass es ein bisschen gedauert hat, bis ich mir eine rausgesucht habe, wo ich mir dachte, ja, die könnten wir verlinken in der Infobox als Start für weitere Recherchen, wenn das jemanden ganz besonders gut interessiert. Es hat 2022 eine solche Studie sogar in die renommierte Zeitschrift Nature geschafft. Und ja, wenn euch das interessiert, dann könnt ihr die nachschauen in der Infobox und dann auch schauen, die haben natürlich auch in der Einleitung schon andere Studien auch zitiert zu dem Thema. Prinzipiell kann man das sehr gut nachweisen, dass Vogelgezwitscher auf Menschen beruhigend wirkt, das subjektive Stressempfinden nachlässt und Ähnliches. Genau.
Wir haben das auch schon in der Podcast-Folge mit Angelika Nelson vom LPV besprochen. Ich glaube, das war ungefähr vor 3-4 Folgen. Da haben wir es auf jeden Fall auch schon angeschnitten. Aber wie gesagt, die Studie verlinkt man dann in der Infobox. Kommen wir zur nächsten Frage. Ich bin echt erstaunt, wie viele da reingekommen sind. Hat sich der Vogelgesang von einzelnen Arten innerhalb einer Region oder auch mal merkbar über die Jahre hinweg verändert?
Ja, ich glaube, wir haben bei der letzten Folge angesprochen, dass es bei Vögeln so ist, dass sich die nicht überall gleich anhören, sondern dass es eben auch Dialekte gibt. Und da gibt es zum Beispiel bei der Grauammer, dem Vogel des Jahres, und dem Star sowie dem Buchfink zum Beispiel relativ ausführliche Studien darüber, dass sich diese lokalen Dialekte auch innerhalb von relativ kurzer Zeit, also ein paar Jahren, verändern können. Und zwar so stark verändern können, dass die Gesangstypen, die man am Anfang der Studie gefunden hat, zum Beispiel beim Buchfink 18 Jahre später großteils nicht mehr findet, sondern ganz andere gesungen werden. Also beim Buchfink waren das zum Beispiel 23 Gesangstypen in einem Gebiet und 18 Jahre später waren von diesen 23 nur 8 noch vorhanden, aber insgesamt konnten 18 Jahre später 36 Gesangstypen festgestellt werden. Das heißt, es sind ganz viele neue dazugekommen und auch ein ganzer Haufen verloren gegangen und das ist extrem spannend. Ja, ähnliche Ergebnisse gibt es auch von der Grauammer, wo man nach 14 Jahren eine Population wieder untersucht hat und auch da gesehen hat, dass es Veränderungen in der Verbreitung von den Dialekten in dieser Population gibt. Da können wir auch diese zwei Studien zu der Grauammer und dem Buchfink verlinken. Das ist sehr, sehr spannend.
Wow, vor allem heißt das, selbst wenn wir uns alles merken würden, wenn wir einmal über Vogelstimmen quasi das Ganze lernen und jetzt davon ausgehen, dass unser Gehirn das jetzt nicht vergisst, wenn wir es nicht üben, muss man sich trotzdem damit befassen, weil es sich dann über die Jahre hinweg ändert.
Ja, hat man eine gute Ausrede, wenn man den Vogel nicht wieder erkennt, weil es ist ein anderer Dialekt, muss man erst wieder reinkommen. Ne?
Genau. Letzte Frage, warum gibt es diesen ausgeprägten Höhepunkt des Vogelgesangs am Morgen?
Ja, sehr spannende Frage. Ich habe mich das auch lang gefragt und ich finde es gar nicht so leicht zu beantworten, wenn man nicht wo nachschaut. Prinzipiell ist es mal so, das ist das, was ich finde, worauf man vielleicht noch am leichtesten mal so durch schnelles Nachdenken kommt, dass es in der Früh oft relativ ruhige Luftverhältnisse gibt. Also ganz oft ist es so, dass in der Früh zum Beispiel der Wind noch nicht so stark ist und eben auch die Sonne die Luft noch nicht so stark erwärmt hat, sodass es noch keine Turbulenzen durch warme Aufwinde gibt. Und da kann sich der Schall also besser ausbreiten. Das könnte ein Grund sein, warum die Vögel in der Früh singen. Außerdem ist es so, dass es da natürlich noch relativ duster ist und es eben so ist, dass die Vögel ihr Revier verteidigen müssen und im Partnerkontakt bleiben müssen. Das heißt, irgendwann am Tag müssen sie wohl singen, wenn sie sich erfolgreich fortpflanzen wollen. Und zu der Zeit ist es wohl für einige Arten so, dass sie noch nicht sehr effizient Futter suchen können, weil sie noch nicht so viel sehen. Und vielleicht auch, weil die Beute noch nicht sehr aktiv ist. Gerade viele zur Brutzeit fressen ja viele Vögel Insekten und denen ist unter Umständen auch noch kalt in der Früh und sie bewegen sich noch nicht so viel und sind dann schwerer zu finden. Und von dem her könnte man die Zeit ja gleich zum Singen nutzen, bevor man ewig lang vergeblich nach einem leckeren Insekt sucht. Genau. Und dann ist es natürlich so, dass es eine lange Nacht gab, wo die meisten Vögel schlafen und inaktiv sind, es aber ein großes Risiko gibt, gefressen zu werden, von einem Marder zum Beispiel oder einer Eule. Und von dem her macht es auch Sinn, wenn es dann wieder hell wird, sozusagen mal zu sagen, ja, ich bin noch da, auch für den Partner, die Partnerin in der Vogelbeziehung sozusagen, aber auch für die ganzen Konkurrenten, die sich vielleicht umschauen nach einem frei gewordenen Revier nach der Nacht. Noch dazu, wo manche Nächte natürlich auch sehr kalt sein können, auch im Frühling noch. Und das natürlich auch eine energetische Herausforderung ist, wo es ja nicht garantiert ist, dass der Vogel die ganze Nacht über seine Temperatur halten kann und das aushält, wenn er in schlechtem Ernährungszustand ist. Genau, und dann ist es noch so, dass die Weibchen prinzipiell bei vielen Vogelarten in der Früh am Morgen am fruchtbarsten sind. Und das dementsprechend da oft zu den Paarungen kommt und nachdem der Gesang eine ganz entscheidende Rolle bei der Partnerwahl und auch bei der Wahl der Paarungspartner von den Weibchen spielt, macht es da natürlich auch Sinn, besonders viel zu singen.
Wow, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da so viele Gründe zusammenkommen. Ich glaube, das war sehr spannend gerade. So, Bernhard, ich glaube, jetzt haben wir ausführlich die Fragen beantwortet. Danke nochmal an alle, die uns welche geschickt haben. Und jetzt kommen wir dann endlich zum heißersehnten Rotkehlchen.
Juhu!
Wollen wir die Stimme zuerst einspielen und dann redest du darüber?
Ja, unbedingt.
Perfekt, dann spielen wir mal ab.
Ja, also das Rotkehlchen hat einen sehr facettenreichen Gesang und es ist sehr variabel, was eben auch dazu führt, dass es oft Schwierigkeiten gibt, sich das Rotkehlchen zu merken. Diese variablen Strophen springen ganz oft zwischen lauten und leisen Tönen, ebenso wie zwischen tiefen und hohen Tönen. Also es gibt ganz viele Tonhöhenwechsel und Geschwindigkeitswechsel. Diese Frequenzsprünge sind sogar ausgesprochen auffällig und typisch für das Rotkehlchen. Also, dass es ein paar Takte sehr tief singt und dann plötzlich ganz hoch weiter klimpert und dann wieder tief wird. Auch das Tempo, wie schon gesagt, ändert sich sehr rasch. Und es gibt dann auch eingestreute Pausen, bei denen man schon fast glaubt, das Rotkehlchen hätte aufgehört zu singen. Es wurde vom Mut verlassen. Es klingt nämlich oft auch so ein bisschen zögerlich. Manche Töne werden fast gepresst hervorgebracht, dass man eben wirklich das Gefühl hat, es traut sich nicht so recht. Und dann reißt es sich zusammen, haut ein paar Takte aus und dann, ah, okay, aber so toll war das jetzt doch wieder nicht. Genau. Es wird auch oft mit einem vor sich hin plätschernden Bach oder klar perlenden Wassertropfen beschrieben, die eben so vor sich hin plätschern.
Ich muss sagen, ich habe beim Rotkehlchen immer ein bisschen schwer getan, beim Brutvogelmonitoring am Anfang, weil ich, glaube ich, länger nicht hundertprozentig vom Zaunkönig unterscheiden konnte. Weil irgendwie im Wald, wenn dann so viele Stimmen sind, da habe ich mir schwer getan. Also würden wir vielleicht als nächste Art uns den Zaunkönig vornehmen?
Ja, genau. Also beim Rotkehlchen haben wir gesagt, das ist so zögerlich zittrig und manche Töne sind richtig so, ja, man hat das Gefühl, es muss all seinen Mut zusammennehmen, um irgendwas herauszubringen. Und beim Zaunkönig dagegen haben wir so laute, schmetternde Touren, die ganz selbstbewusst, voller Inbrunst und extrem laut für so ein kleines Vögelchen hervorgebracht werden. Da ist keine Spur von Zögern dabei. Also wenn das Rotkehlchen klar perlende Wassertropfen von einem kleinen Gebirgsbach singt, dann würde ich eher sagen, der Zaunkönig ist ein rauschender Bach, der über mehrere Wasserfälle einen steilen Berghang hinunterstürzt. Genau. Außerdem ist der Gesang vom Zaunkönig klarer in Strophen mit deutlichen Pausen gegliedert, während das Rotkehlchen wirklich sehr unvermittelt und scheinbar erratisch anfängt zu singen, wieder aufhört, unvermittelt Pausen macht, plötzlich weiter singt, hat das beim Zaunkönig doch gefühlt mehr System. Ja, jetzt habe ich schon sozusagen diesen Vergleich zwischen Rotkehlchen und Zaunkönig gezogen. Aber wie hört sich jetzt der Zaunkönig-Gesang wirklich an? Er besteht meistens aus 2 bis 5 metallisch klingenden, hart trillernden Schmettertouren, die mit leiseren, kurzen, so pfeifend, bisschen gezogenen Lauten eingeleitet werden und auch durch solche voneinander getrennt sind. Und meist gibt es in einer Strophe in der Mitte oder gegen Ende hin eine oder zwei von diesen Schmettertouren, die diesen ganz häufigen Drrrt-Ruf vom Zaunkönig beinhalten oder an den erinnern. Diese Teile werden dann als Roller bezeichnet. Also das ist wirklich so ein Drrrt, so ein ganz ratterndes R. Und diese Roller sind auch ganz typisch. Wir haben in unserem Tonbeispiel auch einen Zaunkönig, der brav seinen Roller auch in die Schmettertouren einbaut. Diese laut trillernden Schmettertouren sind generell sehr typisch für den Zaunkönig-Gesang. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis: aus der Entfernung klingt der Zaunkönig oft ein bisschen abgehackt, weil die unterschiedlichen Elemente von einer Strophe, diese lauten Schmettertouren und die pfeifenden Töne dazwischen unterschiedlich weit tragen. Und wenn man ein bisschen weiter weg ist, dann hört man nur dieses laute Schmettern, aber die Teile dazwischen nicht. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum es manchmal mit dem Rotkehlchen Verwechslungsprobleme gibt.
Gab. Mittlerweile habe ich mich verbessert. Was mir immer hilft, ist aber, einfach so lange stehen zu bleiben und quasi den Vogel mit dem Fernglas im Gebüsch zu suchen, weil meistens wird man dann doch irgendwann fündig und dann kann man sich sicher sein und sich wirklich Zeit nehmen, quasi um diese Stimmen zu verinnerlichen. Also so habe ich mir dann Rotkehlchen und den Zaunkönig gut einprägen können. Machen wir mit den Drosseln weiter, oder?
Ja, genau. Die Amsel hatten wir ja schon im Vogelstimmenquiz. Der Amselgesang ist eben auch oft bei weniger erfahrenen VogelkundlerInnen wohl bekannt, klingt er doch sehr angenehm, melodisch, weich im Ton, hat fast so was festlich-feierliches, erinnert manche Menschen vielleicht an eine Opernarie oder zumindest an einen sehr schön gesprochenen Vortrag. Er enthält viele relativ tiefe, laute, klare Flötentöne, die so in ganz gemächlichem Tempo vorgebracht werden. Also die Amsel nimmt sich richtig Zeit zum Singen. Am Ende der Strophe werden dann aber auch oft noch so höhere, leisere, geräuschhaft zwitschernde Elemente angehängt. Die jeweilige Strophe wird nicht gleich wieder wiederholt, das ist wichtig, sondern es kommt dann eine andere, neue Strophe. Und das Repertoire vor allem von adulten Männchen ist wirklich sehr groß. Amseln bauen auch immer wieder gekonnte Imitationen in ihre Gesänge ein. Gerade im Siedlungsraum kann man so oft Amseln auch individuell erkennen, die immer wieder eine Alarmanlage oder Handyklingeltöne zum Beispiel in ihren Strophen verwenden.
Wenn man sich den Amselgesang also näher anschaut bzw. anhört, dann kommt man früher oder später nicht umher, sich auch mit der Misteldrossel näher zu beschäftigen, die vielleicht doch weniger bekannt ist als die Amsel.
Ja, genau. Die Amsel ist nämlich so bekannt, dass viele denken, naja gut, die kenne ich eh, und sich eher mit anderen Vögeln beschäftigen. Auch ich habe, als ich begonnen habe, fürchte ich, das ein oder andere Mal Misteldrosseln als Amseln abgestempelt quasi, bis ich erfahren habe, dass man sich das doch genauer anhören sollte. Wenn einem jedoch erst mal prinzipiell bewusst ist, dass es überhaupt eine Art gibt, mit der man die Amsel verwechseln kann, dann ist es, glaube ich, eh wieder nicht so schwierig, wenn man mal genauer hingehört hat. Die Misteldrossel ist in der Tonhöhe weniger variabel als die Amsel und das heißt, sie singt monotoner in kürzeren, aber sehr laut gesungenen Motiven, die auch mit kürzeren Pausen als bei der Amsel aneinandergereiht werden. Und bei vielen Motiven gibt es ein langgezogenes Ü. Also das Ü ist sehr charakteristisch bei der Misteldrossel. Und manchmal gibt es sogar Elementwiederholungen, die ein bisschen an die Singdrossel erinnern, die wir dann nachher gleich besprechen. Man könnte das also so zusammenfassen, dass aufgrund der geringeren Tonhöhenwechsel und dem stärkeren Hang zum Singen von ähnlichen Motiven hintereinander die Misteldrossel eine gestresst singende, einfallslose Amsel ist. Insgesamt klingt der Gesang trockener, härter und auch wehmütiger als bei der Amsel, nicht ganz so fröhlich. Und wenn wir uns an diese geräuschhaft zwitschernden Elemente am Strophenende von der Amsel erinnern, die fehlen mal prinzipiell oft bei der Misteldrossel, also oft gibt es sowas gar nicht. Oder wenn sie gesungen werden, dann steigen sie in der Tonhöhe nicht so stark an wie bei der Amsel, sondern sind eher monoton in der ähnlichen Tonhöhenlage gesungen wie die flötenden Elemente davor. Es gibt sogar welche, wo das am Ende abfällt, also wo dieser zwitschernde, geräuschhafte Schluss in der Tonhöhe abfällt, aber es gibt leider auch Ausnahmen, wo sie am Ende auch ein bisschen höher zwitschern, so wie die Amsel.
Die ersten Misteldrosseln, die ich dann stimmlich erkannt habe, habe ich anfangs eben als komische Amsel abgestempelt und dann eben auch so lange geschaut, bis ich den Vogel gefunden habe. Und ich finde, Misteldrosseln sind manchmal eh genau dort anzutreffen, wo man sie erwartet, nämlich auf Misteln. Und dann ist es auch nicht so schwer, mal genau, wenn sie eh genau sogar in dem Lebensraum ist, wo sie sein sollte. Natürlich gibt es auch, ist sie auch in anderen Lebensräumen unterwegs, beziehungsweise sitzt nicht nur auf Misteln herum. Du hast es schon erwähnt, dass noch eine weitere Drossel fehlt, die wir heute besprechen wollen, und zwar die Singdrossel.
Ja, genau. Die Singdrossel ist die zweithäufigste Drossel nach der Amsel in Österreich. Und Platz 3 nimmt dann übrigens die gerade besprochene Misteldrossel ein. Und vielleicht zu der Mistel. Gerade am Ende vom Winter singen die Misteldrosseln nämlich schon. Die fangen sehr früh an zum Singen. Und da sind die Mistelbeeren eine ganz wichtige Nahrung für sie. Und da sieht man sie dann besonders oft auch auf den Misteln sitzen und singen, sogar in Lebensräumen, wo sie gar nicht brüten. Aber sie singen auch schon im Überwinterungsgebiet, wo sie ihre Mistelbüsche haben.
Ja, genau. Sehr gut.
Aber zurück zur Singdrossel. Der ist sehr laut, der Singdrosselgesang, haben wir auch schon gehört heute. Und er zeichnet sich durch meist 2- bis 4-malige Wiederholungen von scharfen, durchdringenden, im Vergleich zur Amsel- und Misteldrossel ziemlich einfachen Motiven aus. Gerade wenn hohe, scharfe Motive wiederholt werden, finde ich, klingt der Singdrosselgesang, weil er eben so laut ist, nicht immer sehr angenehm. Also er kann sogar ein bisschen den Ohren wehtun. Überhaupt dann, wenn man eigentlich gerne die leisere singenden Arten im Waldstück auch gerne hören würde. Auch das unterscheidet meiner Meinung nach die Singdrossel durchaus von Amsel und Misteldrossel. Sie ist einfach nicht so wohlklingend wie die anderen beiden Arten. Die Wiederholungen von der Singdrossel lassen sie sehr selbstsicher rüberkommen, fast rechthaberisch, als ob sie sich selbst sozusagen beim Singen bestätigen würde, dass das wirklich ganz toll ist, was sie da gerade abliefert. Auch die Singdrossel hat dabei übrigens immer wieder hervorragende Imitationen auf Lager. Es ist aber schon noch dazu zu sagen, dass zwischen diesen charakteristischen Motivwiederholungen auch einzelne Roller, Triller oder geräuschhafte Töne kommen können, die nicht wiederholt werden. Also man darf nicht sozusagen den Gesang gleich aussortieren mit, es kann keine Singdrossel sein, nur weil einmal ein Element nicht wiederholt wurde. Das ist wichtig. Für die Singdrossel gibt es auch wieder ganz gelungene Merksprüche. Man könnte zum Beispiel den hier bringen. David, David, David. Dukudieb, 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 gib acht, gib acht, gib acht. Also so eben sehr laute Motive, die immer wieder wiederholt werden. Man kann auch versuchen, das lautmalerisch nachzumachen. Eine andere Singdrossel könnte zum Beispiel so ein Kükliwi, Kükliwi, Didüda, 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 Pietrü, Trü, Trü, Würdi, Davi, Davi singen.
Ja, ich habe es gerade wirklich voll gehört. Also so hören sich meine Singdrosseln auch immer an beim Brutvogelmonitoring. Richtig cooler Merkspruch, den werde ich mir sicher merken. Wuhu. Kommen wir zu einem Gartenvogel, der sehr, sehr heimlich lebt und viele nicht kennen. Also in meinem Innenhof in Wien gibt es jedes Jahr eine. Und ich habe meine Nachbarinnen schon mal aufgeklärt darüber, was denn das für ein Vogel ist, der da so schön singt, weil sie sind immer total begeistert und fragen mich immer. Und ich habe sie ihnen gesagt, um welche Art es sich handelt. Sie waren so, noch nie gehört. Also wir reden jetzt über die Mönchsgrasmücke. Bernie, wie singt denn die Mönchsgrasmücke?
Die Mönchsgrasmücke hat einen Gesang, der normalerweise aus 2 Teilen besteht. Einer ist schwätzend und geräuschhafter und das ist der Vorgesang, der eben viele so hart schmatzende Töne beinhaltet und meistens zunehmend lauter wird und dann überführt zum klaren und kräftig flötenden Hauptteil. Beide Teile können auch ohne den jeweils anderen gesungen werden. Also es kann sein, dass man nur den Vorgesang oder nur den Hauptteil hört, wobei der Vorgesang öfter weggelassen wird. Insgesamt singt die Mönchsgrasmücke flotter als die Amsel. Ganz so, als ob sie ganz, ganz viele spannende Geschichten uns zu erzählen hätte. Und das muss sich alles ausgehen, weil sie hat ja nicht so viel Zeit und da muss man richtig viel Info reinpacken in diesen Gesang. Während die Amsel eben wirklich so eine Arie singt und ganz schön aufpasst, jedes Wort auch wirklich schön zu sprechen. Und ja, nicht zu hudern. Ja, das ist ganz wichtig.
Entschuldige. Es ist großartig. Bitte, bitte mach weiter.
Außerdem beginnt die Amsel mit diesen flötenden Elementen und hört dann mit den geräuschhafteren auf, wo das hingegen das bei der Mönchsgrasmücke genau umgekehrt ist. Also die tut zuerst geräuschhaft schwätzen und beginnt dann zu flöten. Also genau umgekehrt wie bei der Amsel. Bei unseren Vogelstimmen, Exkursionen und Kursen habe ich auch den Eindruck, dass die Mönchsgrasmücke, genau wie du es beschrieben hast, vielleicht sogar die häufige Vogelart ist, deren Gesang relativ zu ihrer Häufigkeit am unbekanntesten ist. Sie ist nämlich im Frühling wirklich aus fast jedem dichteren Gebüsch in Gärten oder Parks oder der halboffenen Kulturlandschaft zu hören. Also nicht wundern, wenn ihr nach dieser Folge bewusst rausgeht und nach der Mönchsgrasmücke lauscht und euch dann es quasi wie Kopfhörer von den Ohren fällt, dass die ganze Welt da draußen voller Mönchsgrasmücken ist. Ich habe das schon mehrmals erlebt, dass auch Leute nach unseren Kursen dann mir geschrieben haben, boah, ich wusste gar nicht, wie häufig diese Mönchsgrasmücke ist, die gibt es ja überall. Ja, also natürlich gibt es nicht wirklich überall, aber eben dort, wo es schöne, dichte Gebüsche mit ja, heimischen Sträuchern gibt und sie eine gute Deckung hat, wo sie sich gut verstecken kann. Da ist die Mönchsgrasmücke in den Tieflagen sehr häufig.
Und ich glaube, sie ist der fünfthäufigste Vogel, oder? In Österreich.
Ja, kann gut sein. Das weißt du sicher besser als ich. Was ich auch noch dazu sagen wollte, sie ist anscheinend die fünfhäufigste Vogelart in Österreich und trotzdem sieht man sie beim Singen kaum, was dann auch oft verunsichert, weil man sich denkt, hey, das gibt's ja nicht. Den Vogel höre ich überall und nie sehe ich ihn. Das muss ja eine andere Art sein, die ich häufiger zu Gesicht bekomme. Aber es ist eben bei diesen Mönchsgrasmücken so, dass sie nicht von einer exponierten Warte oder aus einem Singflug heraus singen, sondern am liebsten aus der dichtesten Stelle vom ganzen Gebüsch, die sie finden können, wo man sie eben nicht gut sieht.
Aber wenn man sich jetzt ganz lang vor so ein Gebüsch stellt, dann manchmal singt sie dann, also zumindest im Innenhof, auch mal am Rand vom Gebüsch und man hat dann doch mal ein Volkserlebnis. Dann machen wir doch gleich mit der häufigsten Vogelart Österreichs weiter, nämlich dem Buchfink. Was kannst du uns über den Buchfink erzählen?
Ah, der Buchfink hat einen ganz charakteristischen Gesang, der auch als Finkenschlag bekannt ist. Er beginnt mit einer Reihe in der Tonhöhe abfallenden Tönen, die dann langsam in einen sich überschlagenden Endschnörkel übergehen, der den Gesang abrupt beendet. Wenn man das lautmalerisch nachmacht, dann könnte das sein oder so sein. Manchmal kommt dann auch noch ein ganz scharfes, buntspechtartiges Kicks hinten nach, wo was wirklich sich so buntspechtartig anhört, dass man manchmal glaubt, da hat jetzt genau ein Buntspecht danach gleich gerufen. Und da gibt es auch einen Merkspruch, der so geht, bin ich nicht ein schöner Reiter, General X. Wobei, das habe jetzt ich eingebaut. aber ich finde, es passt ganz gut. Und wir haben auch ein Gesangsbeispiel mitgebracht. Genau, wir haben auch noch ein zweites Tonbeispiel mitgebracht, was wir gleich abspielen, wo man dieses X am Ende nach dem Buchfinkengesang hören kann. Beim ersten eingespielten Beispiel, was ihr schon gehört habt, war das nämlich nicht der Fall. Also es gibt solche und solche Buchfinken. Aber bei dem jetzt kommenden Beispiel, der macht diese Buntspecht-Imitation. Ganz brav. Und außerdem hört man da übrigens auch relativ prominent eine singende Kohlmeise im Hintergrund. Eine ausgezeichnete Wiederholung von der ersten oder vorhergehenden 71. Podcast-Folge. Vielleicht noch zum Buchfink. Der trägt seinen Gesang oft ruhelos wiederholt vor, sehr konstant, klar und laut. Also den kann man eigentlich ganz gut lernen. Es sind zahlreiche Dialekte und Varianten bekannt, vor allem was diesen Schlussschnörkel, also diesen Überschlag betrifft. Der konstante Strophenaufbau, aber mit diesem sozusagen einleitenden Teil und dann diesem Schnörkel ist sehr typisch und macht die Artbestimmung meist einfach.
Sehr gut. Kommen wir zur nächsten Finkenart, die wir uns da noch vorgenommen haben, und zwar zum Grünling. Auch ein persönlicher Favorit von mir, weil er im Garten meiner Eltern sehr gut zu hören ist. Wie geht der Grünlinggesang?
Ja, der Grünling ist ja überhaupt ein Vogel, der gerade in den Siedlungen ziemlich häufig ist, sogar mitten in Wien zum Beispiel, hat einen auffälligen kanarienvogelartigen Gesang mit vielen Trillern, Pfiffen und schnellen Zwitscherfolgen. Die Elementfolgen werden rasch abwechselnd vorgetragen, jeweils durch eine kleine Pause getrennt. Auffällig ist das sogenannte Rätschen. Das ist ein langgezogener nasaler Ton, der entweder alleinstehend oder als Teil des Gesangs vorgebracht wird. Und das ist so ein Tschä. Und wenn man jetzt den ganzen Gesang versucht irgendwie zu beschreiben, dann könnte das so ein tjup, 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 tjur, tjui, 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 tjip, 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 tjur, 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 tjä sein, zum Beispiel. Von den in der letzten Podcast-Folge und heute bisher vorgestellten Vogelarten ist der Grünfink übrigens die einzige, die den Gesang nicht nur von einer Warte hören lässt, sondern regelmäßig auch einen fledermausartig gaukelnden Singflug sozusagen während der Gesangsperformance bringt. Und vielleicht noch als eine letzte Merkhilfe kann man beim Grünling darauf achten, dass im Gesang des Grünlings ganz viele Elemente ein deutliches Ü beinhalten, wie es ja auch im Grünfink drinsteckt. Beim gleich folgenden Stieglitz ist das kaum der Fall.
Ja, kommen wir zum Stieglitz. Den hört man jetzt in Wien ja auch schon überall auf der Straße.
Der Stieglitz hat ja schon einen Namen, der lautmalerisch ist. Der beschreibt nämlich einen häufigen Ruf vom Stieglitz. Das ist sein Stiegelit oder Stieglit, was man sehr häufig vom Stieglitz hört. Der Stieglitz kommt ja auch oft in Schwärmen, Gruppen vor und die kommunizieren ständig miteinander und diese namensgebenden Rufe hört man wirklich sehr häufig. Jetzt aber die Frage, was hat das mit dem Gesang zu tun? Dankenswerterweise baut der Stieglitz solche Stieglit-Rufe oder rufartigen Elemente regelmäßig in seinen Gesang ein. Der Gesang besteht aus eilig vorgetragenen, klappernden Strophen und meistens beginnt er eben mit einer gereihten Folge von Stieglit-Rufen. Weiters sind Triller und so nasal kriehende Elemente wie so ein Zie oder Krie eingebaut. Bei unserem Tonbeispiel hört man das ganz kurz vorm Ende auch. Und wie beim Grünling gibt es Pausen zwischen den einzelnen Gesangsteilen. An den charakteristischen Rufen, die aber in den Gesang eingebaut werden, ist der Stieglitz-Gesang aber mit ein bisschen Übung meist relativ gut zu erkennen. Und ja, dieses Stieglit im Gesang, das wird dann eben auch oft so getrillert, dass das so ein Stieglitz-Lit wird. Genau.
Also ich finde, wenn man den Stieglitz einmal stimmlich erkennt, dann erkennt man ihn für immer. Also es ist wirklich eine so dankenswerte Vogelart zum Üben und vielleicht was für alle Einsteigerinnen. Jetzt machen wir aber einen Switch von den Finken zur Türkentaube, einer sehr weit verbreiteten Taubenart, die eben auch gerne in unseren Siedlungen vorkommt und wohl auch sehr auffällig ist.
Genau, weil wir haben uns auch gedacht, zum Abschluss kommt wieder ein bisschen was Einfacheres. Und die Türkentaube ist eine klassische Siedlungsfolgerin in Österreich. Von dem her haben wahrscheinlich viele von unseren HörerInnen sie auch schon gehört. Der Gesang ist wahrscheinlich bekannt, auch wenn vielleicht manche nicht wissen, dass er zur Türkentaube gehört. Es ist ein dreisilbiger Gesang. Die Motive werden aneinandergereiht und man könnte sie mit dem Merkspruch du ku du umschreiben. Die zweite Silbe ist betont beim Türkentaubengesang und langgezogen und die dritte ist dann etwas tiefer als die ersten zwei. Also das ist dann eben so ein hu 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 hu. Der Gesang wird zur Brutzeit, vor allem in den frühen Morgen- und Abendstunden, sehr ausgiebig vorgetragen. Immer wieder kommt es zu Verwechslungen mit dem Kuckuck. Das ist vielleicht die Art, wo man bei der Türkentaube am ehesten aufpassen sollte mit Verwechslungen.
An dieser Stelle sollten wir auf unsere diesjährige Kuckucksmeldeaktion verweisen. Also wenn Sie beim Spaziergang in den nächsten Wochen quasi draußen unterwegs sind und einen Kuckuck wahrnehmen, akustisch oder auch optisch, aber meistens doch eher akustisch, dann bitte melden Sie uns auf www.birdlife.at. So erfahren wir, wann und wo die ersten Kuckucke landen und mit der Zeit auch, ob es mögliche Einflüsse von Wetterlagen oder auch der Klimakrise auf das Brutgeschehen des Kuckucks gibt. Den Link zur Meldeplattform finden Sie übrigens auch in der Infobox. Es wäre echt wahnsinnig cool, wenn heuer wieder viele Leute teilnehmen und die ersten Kuckucke melden.
Ja, dann sollten wir uns vielleicht auch gleich noch den Kuckuck anhören, oder?
Dann spielen wir jetzt zum Abschluss quasi noch einmal den Kuckuck ab. Danke dir. Danny, möchtest du jetzt quasi im Anschluss auch noch auf die Bestimmungsmerkmale vom Kuckuck eingehen und dann vielleicht nochmals kurz zur Türkenfarbe zurückkommen.
Ja, gern. Also bei der Unterscheidung von Kuckuck und Türkentaube hilft einerseits mal der Umstand, dass der Kuckuck nur von April bis September in Österreich anzutreffen ist, da es sich bei ihm wirklich um einen Langstreckenzieher handelt. Wo wir auch gleich noch betonen müssen, dass das wirklich die einzige Art ist, die in den letzten beiden Podcast-Folgen gebracht wurde, die ihr, wenn ihr jetzt sofort rausgeht, wahrscheinlich noch nicht hören könnt. Also die ersten Kuckucke kommen normalerweise Anfang April in Österreich an.
Einzelne schon früher, aber wirklich nur ganz, ganz vereinzelt.
Da muss man schon sehr Glück haben, dass man im März schon einen singenden Kuckuck hört. Genau, also da nicht wundern, dass ja alles andere, wenn ihr rausgeht und in einen halbwegs strukturreichen Lebensraum euch bewegt, ihr wirklich gute Chancen habt, die anderen Arten zu hören. Aber beim Kuckuck ist es, wenn ihr wirklich jetzt am 20. März rausgeht, vielleicht noch ein bisschen schwierig. Der Kuckuck, der singt ein auf die erste Silbe betontes, normalerweise zweisilbiges, kurzes Kuckuck, bei dem die zweite Silbe deutlich tiefer ist als die erste. Bei der Türkentaube gibt es mal prinzipiell keinen so starken Tonhöhenunterschied zwischen den einzelnen Silben. Und außerdem ist die zweite Silbe bei der Türkentaube betont und so ähnlich hoch wie die erste Silbe. Und erst die dritte ist dann tiefer. Das war ja dieses also ich glaube, wenn man den beiden Arten mal wirklich bewusst zugehört hat, sollte es hier keine Verwechslung mehr geben. Und der Name vom Kuckuck ist auch wieder lautmalerisch, so wie der vom Stieglitz. Also wenn man da konsequent wäre und der Kuckuck wie die Türkentaube singen müsste, dann müsste der Kuckuck nicht Kuckuck heißen, sondern Kuckuckuck. Und so heißt er nicht. Das vielleicht auch als kleine Merkhilfe. Und abschließend noch die Info, dass es auch Kuckucke gibt, die dreisilbig singen. Also das vielleicht auch im Hinterkopf behalten. Aber auch da bleibt dieses Grundmuster erhalten. Das ist dann zum Beispiel ein Kuckuckuck. Und so einen dreisilbig singenden Kuckuck haben wir auch euch noch als Abschluss mitgebracht.
Vielen Dank an dich, Bernie, dass du heute wieder bei dieser Podcast-Folge dabei warst, und vielen Dank an Sie quasi fürs Zuhören, weil das war's auch schon wieder mit einer Podcast-Folge von BirdLife-Gezwitscher. So schnell kann eine gute Stunde Podcast vergehen. Bitte abonnieren Sie bei Gelegenheit unseren Podcast, bewerten Sie ihn auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcast oder wo Sie Podcasts sonst so hören, und empfehlen Sie ihn gerne weiter. Natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie Mitglied bei BirdLife Österreich werden und so mehr über unsere Schutzaktivitäten und Arbeiten rund um die heimische Vogelwelt erfahren und ebenso auch unsere Tätigkeiten unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei BirdLife-Gezwitscher.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, Lisa, und ganz viel Freude beim Vogelstimmen lauschen in die Runde.